Peter Haber, Sie sind Historiker an der Universität Basel und Sie haben sich zugleich spezialisiert auf Geschichte und digitale Medien, also auf die Frage, inwiefern es hier Zusammenhänge gibt oder inwiefern die Geschichte mit den neuen Medien etwas anfangen kann. Und da gibt es so ein Spezialgebiet, von dem ich auch erst vor kurzem gehört habe, nämlich die Wikipedistik. Vielleicht eine Art Hilfswissenschaft, die mit Wikipedia zu tun hat. Kann man das so sagen?
Das wäre eine ganz gute Umschreibung. Es ist ein Begriff, der, naja, ich sag mal, so ein bisschen mit einem Augenzwinkern ausgesprochen werden sollte. Wikipedistik ist eigentlich so ein Sammelbegriff für all diejenigen Ideen und auch Leute, die gemerkt haben, dass sich mit Wikipedia etwas tut und dass da ganz viele Facetten eine Rolle spielen für die Schule, für die Medien, da verändert sich sehr viel auch durch Wikipedia und dann auch in der Wissenschaft. Es gab dann irgendwann mal auf Wikipedia selber eine Seite, die Wikipedistik hieß, und da haben sich alle möglichen Leute eingetragen. Das sind dann nicht primär die Leute, die selber in der Wikipedia arbeiten, also schreiben, sondern sind Leute, die von außerhalb, meistens von den Sozialwissenschaften her oder von Geisteswissenschaften her, sich mit dem Phänomen Wikipedia befassen.
Das ist genau der Punkt, auf den ich kommen wollte. Wie macht das heute ein Journalist, wenn er da etwas nicht weiß? Er gibt das Schlagwort in Google ein. Also habe ich Wikipedistik in Google eingegeben und da kam genau diese Seite zum Vorschein. Ich muss ja sagen, ich war ziemlich erstaunt, wie stark das unter jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mittlerweile ein Thema ist. Also da gibt es eine Arbeit, die beschäftigt sich mit Foucault at Wiki, also was es alles an Einträgen zu Foucault gibt, nehme ich mal an. Eine andere Geschichtslernen und Social Software, da kommt man natürlich dann auf diesen ganzen Punkt, wie das überhaupt benutzt werden kann, was Sie vorhin schon angesprochen haben, Peter Haber. Nun wissen wir Journalisten, die das ja sehr häufig benutzen, aber auch, dass es mit Wikipedia so diverse Probleme gibt. Kann man in der Wissenschaft Wikipedia überhaupt ernsthaft benutzen?
Ja, es ist wahrscheinlich schwierig, von der Wissenschaft zu sprechen. Ich kann eigentlich auch ehrlicherweise nur von den Geisteswissenschaften,
also Geisteswissenschaften,
oder vielleicht auch ein bisschen präziser dann auch von der Geschichtswissenschaft reden. Grundsätzlich war, glaube ich, die erste Reaktion vor, ich sag mal, 4, 5, 6 Jahren, als Wikipedia ein Medienthema geworden ist, die Reaktion quasi ipfui, Hände weg, war sozusagen verpönt. Dann gab es aber halt folgende Entwicklung, dass im Laufe der Zeit die Studierenden ganz anderer Meinung waren, nämlich die haben frisch und fröhlich Wikipedia genutzt und haben da das auch verwendet auf zwei verschiedene Arten, einerseits zitierenderweise und andererseits nicht zitierenderweise. Und da hat sich die Frage gestellt für die Dozierenden, was machen wir jetzt eigentlich? Es gab verschiedene Schulen, also Highschools vor allem und zum Teil auch hier in Europa dann Universitäten, die gesagt haben, verboten. Schluss, Ende, aus, keine Diskussion, das ist verboten. Ich glaube, das ist nicht sehr sinnvoll. Was heute eigentlich der Stand der Diskussion ist, dass wir merken, es gibt da sehr wohl Sachen, die man nutzen kann. Entscheidend ist nur, dass die Studierenden, also die angehenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, lernen, damit umzugehen.
Nun ist es aber gleichzeitig so, dass Wikipedia ja so eine Art Etikette für Wikipedia-Beiträge entworfen hat. Und da heißt es ja unter anderem keine Forschungsbeiträge. Also es heißt, wenn ich das zitiere aus dieser Wikipedia-Hauptseite, es müssen diese Beiträge neutral sein, nachprüfbar und es dürfen keine Forschungsbeiträge sein. Sie müssen einen neutral point of view, also einen neutralen Gesichtspunkt darlegen. Wie geht denn das mit wissenschaftlicher Nutzung zusammen?
Das geht sehr gut zusammen. Sie sprechen ja da einen Punkt an, als was kann man Wikipedia nämlich brauchen? Und man kann Wikipedia nicht mit einem Forschungsbeitrag vergleichen, mit einem Aufsatz in einem Journal. Man kann es auch nicht mit einem Buch vergleichen, wo ein Thema ausführlich auf 300 Seiten mit Belegen und Quellennachweisen und so behandelt wird. Vergleichen kann man es allenfalls mit einem Brockhaus oder mit einer Fachenzyklopädie sogar. Und das macht dann auch Sinn, da genauer hinzuschauen. Jetzt grundsätzlich kommt ja auch keiner auf die Idee, eine Dissertation auf der Grundlage von Brockhaus zu schreiben. So gesehen stellt sich mal die Frage gar nicht, wie weit man das nutzen kann. Man kann das als Einstieg nutzen, so wie ich auch den Brockhaus nutzen kann als Einstieg in ein Thema. Ein Punkt, wo wir dann wahrscheinlich ein Problem haben, ist die Überprüfbarkeit der Quellen, des Materials, das da verwendet wird.
Also darf ich kurz einhaken? Nachprüfbarkeit heißt ja, dass die Quelle stabil bleibt und Wikipedia verändert sich ja ständig.
Nein, Nachprüfbarkeit heißt jetzt für mich jetzt mal, dass ich nachschauen kann, wo hat der Autor, die Autorin diese Information her. Jetzt ist natürlich bei einem Brockhaus-Eintrag das denkbar kurz bis gar nicht machbar. Also es ist eigentlich gar nicht machbar. Bei Wikipedia sieht es zum Teil anders aus. Da kann man ja längere Literaturlisten und auch weiterführende Links und auch wirklich Belege finden. Es gibt aber zwei große Probleme. Das eine haben Sie jetzt gerade angesprochen, die Stabilität, die Persistenz der Texte. Da haben wir eine Relativierung des Problems insofern, dass wir bei Wikipedia eine sehr saubere Versionierung haben. Das heißt, jeder Nutzer, jede Nutzerin hat die Möglichkeit, die Version vom Tag X nochmal nachzulesen. Das andere Problem, das wir bei Wikipedia-Nutzung in der Wissenschaft haben, das scheint mir gravierender zu sein. Das ist nämlich das Thema der anonymen Autorinnen und Autorenschaft. Das heißt, dass wir letztlich nicht wissen, wer das geschrieben hat. Und das gehört in aller Regel zu den Grundvoraussetzungen für die Zitierbarkeit im wissenschaftlichen Kontext.
Wie ist denn das, Peter Haber? Wäre es nicht denkbar, dass man da mit der Zeit die Standards verändert? Denn die Idee, die hinter Wikipedia steckt, ist ja die eines sozialen oder kooperativen Schreibens. Ein Stück weit auch der alte aufklärerische Traum, dass man gemeinsam Wissen erarbeitet, bündelt. Das ist eigentlich auch der Traum der Wissenschaft letzten Endes, der Wissensgemeinschaft der Neuzeit, dass man da offen kommuniziert und dass eben nicht jedes kleine Häppchen markiert ist. Wir hatten ja in der Aufklärung mit der großen Enzyklopädie von D'Alembert und Diderot genau die Situation, dass die Beiträge hauptsächlich nicht von Autoren gekennzeichnet waren und das auch ein Ideal war, um möglichst alles Wissen der Zeit zu sammeln. Kann es sein, dass Wikipedia vor allem eine soziale Revolution auch in der Wissensgemeinschaft auslösen könnte mit der Zeit?
Vielleicht nochmal zurück schnell zu diesem historischen Vergleich, der mir sehr wichtig scheint. Also es gibt ganz viele Parallelen zwischen der Enzyklopädie von D'Alembert und Diderot. Und zwar sowohl von der Konzeption, also diese Verlinkung, diese Multimedialität, die war ja von D'Alembert im Discours Préliminaire sehr ausführlich beschrieben worden.
Natürlich mit den Mitteln der damaligen Zeit.
Natürlich mit den Mitteln der damaligen Zeit, aber mit einer erstaunlich aktuellen Sprache. Er sprach zum Beispiel von den Karten, über die man dann reist oder segelt. Also das ist wirklich das Surfen 1:1. Und wo man sich dann weiter vertieft, also wo man die Links dann nimmt. Also da gibt es sehr viele Parallelen. Es gibt aber eben noch einen anderen Aspekt, der Parallelen aufweist, nämlich die teilweise Anonymität eben der Autorinnen und Autoren. Damals waren es wahrscheinlich nur Autoren. Und ein dritter Aspekt, der sehr wichtig ist und der, glaube ich, die größten Auswirkungen hat und dann auch überleitet zu Ihrer zweiten Frage, ist der Aspekt, dass nämlich Diderot und D'Alembert den enzyklopädischen Kreis ausgeweitet haben. Sie haben das, was quasi als enzyklopädisches Wissen definiert war zu jener Zeit, ganz radikal ausgeweitet und haben gesagt, wir nehmen Sachen da auf, die bisher nicht aufgenommen waren. Ganz konkret waren das vor allem die Handwerksberufe und wir haben dank diesem Konzept ja die genauesten Bilder zum Beispiel von Handwerksberufen, von den Ausrüstungen, weil ja dann die Tafelbände noch dazu gemacht wurden zur Enzyklopädie. Wenn man jetzt Wikipedia vergleicht mit den klassischen Enzyklopädien und Lexika, eben nochmal Brockhaus als Beispiel, dann haben wir genau dieses Phänomen, dass ein neuer Kreis von Wissen dazugekommen ist, nämlich ein populäres Wissen. Da sind Populärkulturen drin, die vorher höchstens in zwei Zeilen abgehandelt wurden, von den aktuellen Popstars bis zu Alltagsphänomenen, die eigentlich im lexikalischen Kanon keinen Eingang hatten bisher. Und das weist genau auf diesen Aspekt hin, dass Wikipedia gar nicht so sehr als Enzyklopädie spannend ist, sondern als soziales Projekt, Also, dass es eine Art von sozialer Bewegung ist, die sagt, wir haben Wissen, das heute verstreut, schlecht greifbar ist, einerseits, und wir haben heute ein Tool, mit dem man dieses Wissen in irgendeiner Art ordnen kann. Und der Anspruch ist sehr wohl auch wieder vergleichbar mit diesem allumfassenden. Es gab einen Slogan oder ein Motto von Wikipedia: Wir sammeln das Wissen der Welt, auch deines. Und dieser Satz, der einen Absolutheitsanspruch hat, der ist für mich großartig, weil er natürlich nicht erfüllbar ist, weil er gleichzeitig jeden Einzelnen anspricht und sagt, du bist auch gemeint, auch dein Wissen will ich haben, ich Wikipedia. Und das ist natürlich ein komplett neues Rollenmodell von Enzyklopädien.
Also es ist nicht mehr ein Gremium, das über die Schlagwörter befindet, die in einem Lexikon aufgenommen werden. Das ist ja ein ganz wichtiger Prozess, wenn man ein traditionelles Lexikon macht, was für Schlagwörter, was für Lemmata kommen da überhaupt rein. Und das, Sie haben es gerade ja schön beschrieben, Peter Haber, wird ausgeweitet in Richtung der Populärkulturen. Und das wird auch sehr schnell ausgeweitet. Wir können hier vielleicht kurz nachtragen. Der Ausdruck Wikipedia, das ist ein Kunstwort, das kommt natürlich von Enzyklopädie und Wiki heißt auf Hawaiianisch schnell. Jetzt hat ja dieses Schnelle aber auch gewisse Nachteile. Wir hatten den einen Punkt schon angesprochen, das ist, dass die Sachen instabil sind und auch wenn man es nachverfolgen kann, ist natürlich die Seite, die zu oberst aufscheint, immer die maßgebliche. Und es hat natürlich auch Einfluss auf die Art der Stichworte, die da überhaupt Eingang finden. Also ich habe zum Beispiel gehört, es sei für historische Bereiche eher schwierig, da etwas Substanzielles zu finden, weil natürlich viel die Gegenwart betrifft, aktuelle Vorgänge, Dinge, die jetzt im Moment akut sind. Von daher ist es spannend, als Diagnoseoberfläche für das, was jetzt gerade eine Gesellschaft beschäftigt. Aber es ist genau das nicht, was eine traditionelle Enzyklopädie ist, nämlich auch in die Zeitentiefe zu steigen. Wie sehen Sie das als Historiker, Peter Haber?
Das ist sehr gut beobachtet, denke ich, jetzt im Bereich der Geschichtswissenschaft. Wir haben einerseits das Phänomen, dass die Zeitgeschichte sehr präsent ist, also überpräsent. Das ist allerdings nicht beschränkt auf Wikipedia. Also die ganzen neuen Medien, damit gemeint ist aber auch Radio und Fernsehen. Also die ganze populäre Rezeption von Geschichtswissenschaft konzentriert sich seit einigen Jahrzehnten ganz stark auf die Zeitgeschichte. Das hat in Deutschland ganz klare Gründe, hat in der Schweiz weniger klare, aber zum Teil auch nachvollziehbare Gründe und scheint so ein Phänomen zu sein. Das andere, dass es eben kein kontrolliertes System gibt, wo gleichwertig das Mittelalter und die Neuzeit und die wichtigen Themen abgedeckt werden, das führt natürlich tatsächlich dazu, dass es eben nicht geeignet ist als ein wissenschaftliches Referenzwerk. Also diese Beliebigkeit, diese nicht ganz klare Schwerpunktsetzung führt dazu, dass man da völlig falsche Eindrücke kriegen könnte. Das heißt dann für mich aber, dass man damit umgehen sollte, wenn man jetzt das nutzt, indem man einerseits die Strukturen kennt, und das, denke ich, müssten halt die Studierenden im ersten Semester oder spätestens im zweiten dann auch wirklich erfahren, und dass sie auch dann die verschiedenen Alternativen halt eben kennen. Das Problem, das wir ja bei Wikipedia haben, ist, dass es so unglaublich sexy ist, so unglaublich schnell. Es ist sehr praktisch und die
verführerisch.
Das Ranking bei Google ist natürlich auch so, dass es immer sehr weit oben kommt. Es gibt eigene Zusatzprogramme, mit denen man sozusagen direkt aus dem Browser heraus Wikipedia abfragen kann. Das ist natürlich eine direkte Einladung, das zu nutzen und nicht irgendwo in einem Fachlexikon nachzuschauen. Also ich denke, da gibt es auch einen Riesenbedarf an Kompetenzvermittlung an den Schulen bereits und dann sicher auch an den Universitäten, um den Leuten, die das ganz selbstverständlich vom Technischen her handhaben können, aber von den Strukturen keine Ahnung haben, eben näher zu bringen.
Ist denn da ein Ziel, Peter Haber, dass man mit den Studierenden auch selber Beiträge erarbeitet und damit dem System eben Beiträge zugesellt, die bestimmten Standards genügen?
Ich würde es nicht als Ziel definieren, dass man sozusagen mit den Studierenden das macht. Aber es macht Spaß, wenn man es macht. Ich sage das deswegen, weil ich das einmal gemacht habe. Ich habe mal ein Seminar angeboten und eine Übung angeboten, Schreiben für Wikipedia, wo wo wir in drei Phasen gearbeitet haben. Wir haben zuerst geschaut, wie funktioniert das Ding, also genau die Mechanismen ein bisschen angeschaut, hinter der Bühne ein bisschen nachgeschaut. Das kann man ja alles nachlesen, weil es sehr transparent ist. Dann haben wir selber Texte geschrieben. Die Aufgabe war, jeder schreibt ein neues Lemma und korrigiert 5 bis 6 Lemmata, also bestehende Einträge. Und in der dritten Phase beobachten wir, was mit diesen Einträgen passiert. Und das war natürlich hochspannend. Es gab Reaktionen in Sekunden zum Teil mit Löschanträgen und das sei sozusagen nicht relevant. Oder da würden noch Formalia fehlen und dann gab es Diskussionen. Die haben wir alle mitprotokolliert. Und das war sehr verblüffend, weil das wirklich eine Nahaufnahme dann war von dem, was da abläuft. Aber es war eher ein Medienversuch als der Versuch, wissenschaftliches Wissen da hineinzutragen. Und ich glaube, das sind auch die zwei Möglichkeiten, vor denen wir stehen, dass man einerseits als Wissenschaftler sich fragen sollte, ist es sinnvoll, wenn ich da Einträge mache? Es ist sehr umstritten.
Außer für die eigene Person, das machen ja sehr viele
das
heute.
Das ist sehr verpönt. Ist sehr verpönt, wird auch meistens entdeckt und dann fliegt man raus. Im Moment finde ich es unsinnig, das zu machen. Also ich mache selber auch nicht und ich kenne auch praktisch keine Leute, die das machen, weil es anonyme Beiträge sind.
Also das heißt, die beiden Systeme Wissenschaft und Wikipedia, die beißen sich am Schluss eben dann doch irgendwie und kommen nicht so richtig zusammen. Ne?
Die beißen sich, solange die Texte anonym bleiben können. Mhm, also sobald das sich ändert, dann sieht es anders aus. Und der andere Aspekt, wo man sich wirklich noch einiges überlegen kann, ist die Frage, was passiert da? Wie beobachte ich das? Sei das jetzt als Historiker in meinem Feld Geschichtswissenschaft in Wikipedia? Also das, was Sie vorher angesprochen haben, dass man eben das wie als Quelle nutzen kann, um zu schauen, welche Themen heute Konjunktur haben. Also welche historischen Themen haben heute Konjunktur, kann man sehr elegant an Wikipedia nachzeichnen, indem man halt die Metadaten auswertet, das heißt die Daten, die über die Schreibprozesse generiert werden. Ein Beispiel, Sie können heute schon mit Tools automatisiert grafisch sich darstellen lassen, welche Stichworte wie häufig wo verändert werden. Man hat eine neue Art von Quelle letztlich für die Zeitgeschichte.
Nun gibt's ja Peter Haber Wikipedia seit 2001. Am Anfang war man recht skeptisch. Es wussten ja nur sehr wenige davon, irgendwelche Freaks und Internetspezialisten. Es hat sich dann relativ schnell ausgebreitet und ist gerade in den letzten 2-3 Jahren nochmal enorm gewachsen. Ich habe so eine Statistik gesehen, Vergleich mit Google zum Beispiel, was ja auch eine der meistbesuchten Seiten ist, da stagniert Google auf hohem Niveau und Wikipedia ist einfach wirklich wie so eine Rakete nach oben gegangen. Haben Sie als Wissenschaftler den Eindruck, dass das auch mit dem größeren Vertrauen zu tun hat in Wikipedia? Hat Wikipedia an Seriosität gewonnen?
Lässt sich so nicht beantworten, die Frage. Zum einen, weil es wohl, was man heute schon weiß, sehr differenziert betrachtet werden muss von Thema zu Thema. Und innerhalb des Themas des jeweiligen gibt es so ein Phänomen, dass die Mainstream-Themen, also die Hauptthemen, die häufig gefragt werden, relativ zuverlässig sind, während die randständigen Fragestellungen ein gewisses Risiko in sich bergen, das wesentlich höher ist. Das kann man relativ einfach damit erklären, dass auch die Wissenschaftler eben reinschauen regelmäßig und auch die Mainstream-Themen halt vor allem mal anschauen. Und wenn es dann wirklich gravierende Fehler hat, die halt dann doch beheben. Und auch innerhalb der Wikipedianer, also der Leute, die da regelmäßig schreiben, was ein relativ kleiner Kreis ist.
Und glaube ich nur mehrere tausend Autoren.
Man weiß es natürlich nicht, aber vermutlich sind es gar nicht so viele, aber sehr aktive Leute. Dass die natürlich auch bei den Mainstream-Themen sich besser auskennen und dass da wirklich gravierende Fehler und auch Falschmeldungen schneller korrigiert werden, während halt irgendeine Ausgrabung aus dem 15. oder 5. oder so Jahrhundert dann halt nicht so häufig angeschaut wird und da eher Fehler einfach auch stehen bleiben.
Peter Haber, wie ist das jetzt, wenn Sie mit Studierenden zu tun haben? Kann man die überhaupt von Wikipedia wegbringen und ihnen sagen, es gibt andere Forschungsweisen oder ist das gerade in den ersten Semestern nicht doch sehr dominierend, zumal ja heute auch ein rechter Zeitdruck im Studium herrscht?
Es ist sehr dominierend. Ich denke auch nicht, dass man das wegkriegen soll im Sinn von nutzt das nicht. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Mein Anliegen ist es vielmehr, den Studierenden, überhaupt den Nutzern klarzumachen, wo die Grenzen sind. Die Grenzen sind aber nicht eindeutig. Das heißt, jeder muss für sich irgendwo die Grenze herausfinden. Und ein Teil bei diesem Herausfinden ist zu fragen, was weiß ich schon vom Thema? Wo kann ich einhaken? Auf welchem Niveau? Welche Alternativen kenne ich schon von vornherein und was ist mein Ziel? Also was brauche ich? Brauche ich einfach eine Jahreszahl, die ich vielleicht falsch im Kopf habe? Brauche ich die korrekte Schreibweise eines Namens oder brauche ich eben was ganz Komplexes wie die Abläufe der industriellen Revolution? Und dann wieder die Frage, brauche ich das so für eine Fußnote, wo das nur kurz gestreift wird oder ist das mein zentrales Thema? Und je nachdem muss man halt lernen, das als Einstieg zu nutzen. Und ich denke, als Einstieg wird es fast immer funktionieren. Und der Knackpunkt ist nur herauszufinden, wann man aussteigen muss. Umsteigen in andere, das können immer noch Internetressourcen sein oder auch Bücher oder Zeitschriften oder auch Gespräche mit Kollegen.
Nun ist es ja so, ich habe es am Anfang selber gesagt, als Journalist reagiert man so oft ein bisschen reflexhaft, wenn man ganz schnell was sucht, gibt man natürlich das Wort in Google ein und kriegt dann die Wikipedia-Antwort. Man merkt dann aber mit der Zeit auch, dass es eine Tendenz zur Verschlagwortung der Welt gibt. Es prägt das Denken, man gibt bestimmte Schlagwörter ein und kriegt auch Antworten geliefert, die eigentlich größere Zusammenhänge meistens ausblenden. Mir scheint, das ist doch ein recht großes Problem von Wikipedia oder ist es einfach das normale Problem jeder Enzyklopädie?
Nein, das ist also gerade jetzt für die Geschichtswissenschaften ein ganz, ganz großes Problem. Wenn man so ein bisschen die Geschichtsschreibung der letzten Jahrzehnte anschaut, dann war das natürlich ein Wechsel von den Ereignissen hin zu Strukturen, dann später auch zu Kulturen, zu symbolischen Handlungen und. Und wenn man so jetzt die Einträge anschaut, in der Wikipedia gibt es so einen Rückfall. Jetzt tauchen vor allem Daten auf, es tauchen vor allem Biografien auf. Und es
genau, das, wovon man wegkommen wollte, mühsames jahrzehntelang dagegen gekämpft hat.
Ist im Moment, das hat natürlich mit der Logik der Enzyklopädie einerseits zu tun, hat auch mit dem Wunsch, ganz schnell eben Informationen, Facts zusammenzutragen zu tun. Wir sind jetzt gerade dran, ein kleines Forschungsprojekt aufzugleisen, indem wir versuchen, das mal ein bisschen empirisch oder vorsichtig empirisch zu verfolgen. Einerseits die Qualitätsfrage, die leidige, mal anzugehen. Es gibt meines Wissens, also sicher im deutschen Sprachraum, keine Untersuchung über die Qualität zum Beispiel historischer Einträge in Wikipedia verglichen. Das muss ein fairer Vergleich sein, verglichen mit klassischen Enzyklopädien. Es gibt eine kleinere Untersuchung aus dem amerikanischen Raum, wo das gemacht wurde, genau mit diesem Befund, eine ganz klare Tendenz zu Biografien, eine ganz klare Tendenz zu les événements, zu den Ereignissen. Und wir versuchen das jetzt auch für den deutschen Sprachraum noch ein bisschen zu erhärten, auch Kriterienraster aufzustellen, nach denen man das überhaupt machen kann. Das ist gar nicht so trivial. Und dann aber vor allem auch zu schauen, was heißt das für die Geschichtsschreibung in einem größeren Kontext? Die Arbeitshypothese ist eigentlich genau die, die Sie jetzt auch formuliert haben. Es kommt auf dieses kleine Atömchen-Denken raus, wo alles für sich irgendwo steht und die Zusammenhänge fallen weg. Also um es ein bisschen überspitzt zu formulieren, die ganze historiografische Entwicklung seit den 50er, 40er, 50er, 60er Jahren.
Seit Anal eigentlich. Ja.
Seit Anal im Grunde genommen.
Also Geschichtsschreibung der Anal in Frankreich.
Genau, oder halt dann auch der Strukturgeschichte in Deutschland etwas später, die fällt wieder weg. Wenn man aber genauer hinschaut und die Schreibprozesse in Wikipedia sich vor Augen führt, dann ist es auch nicht so erstaunlich. Wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Buch geschrieben und habe da viele Daten zusammengetragen, und dann klicke ich herum irgendwie abends in Wikipedia und sehe, da stimmt eine Jahreszahl nicht. Dann werde ich das ändern. Ich werde auch die Bibliografie nachtragen und dann wird der Nächste das wieder mal ändern. Und das läuft dann unter kollaboratives Arbeiten. Es ist auch kollaboratives Arbeiten, also gemeinschaftliches Schreiben, weil ich habe was überarbeitet, was einander und so weiter. Wenn ich mir das jetzt aber vorstelle, bei einem hochkomplexen, diskursiven Beitrag, der eine innere Logik hat, wo ich argumentieren muss und etwas aufbauen muss, das mache ich ja auch in einem lexikalischen Artikel, einfach sehr komprimiert, sehr speziell, dann wird es schwierig. Da will ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht, dass der Nächste wieder reinpfuscht.
Im Moment stagniert Wikipedia eher in der Entwicklung, weil bestimmte Sachen wahrscheinlich einfach mal geschrieben sind und da sich nicht mehr so viel Neues ereignet. Haben Sie das Gefühl, dass das Interesse an Wikipedia auch nachlassen könnte, dass da wieder andere Denkweisen auch vielleicht im Netz entstehen können? Sehen Sie da schon etwas?
Was man schon beobachten kann, ist, dass, ich sag mal, Prinzip Wikipedia sich so langsam anfängt, in anderen Kreisen durchzusetzen, nicht aber mindestens bemerkbar zu machen. Ich denke da an Projekte, die auch einen enzyklopädischen Charakter haben, die bisher nach ganz klaren, klassischen Workflow-Arbeitsabläufen organisiert waren.
Also ein Beispiel ist ja die Enzyklopädie Britannica, die letztes Jahr dem Wiki-Verfahren sich geöffnet hat.
Genau, genau. Und dass das jetzt eben auch in wissenschaftlichen Großprojekten mittlerweile schon nicht nur angedacht, sondern auch jetzt im Experimentierstadium ist. Ich denke, das wird auch die Tendenz sein, dass wir von diesem Allmachtsphantasma, das ja Wikipedia antreibt, wieder zurückkommen müssen auf die Realität und sagen müssen, es wird nie ein Ort geben, wo alles Wissen der Welt versammelt ist. Also der Traum von der Alexandrinischen Bibliothek, der ist so schön zu träumen, aber er wird sich nicht realisieren lassen. Und in diesem Zurück von diesem Phantasma auf die Realität werden sich einzelne Fach-Online-Enzyklopädien-Kollaborative bilden, die sehr wohl nach bestimmten Mechanismen der Wikipedia arbeiten, aber zusätzlich zum Beispiel Qualitätskontrollen einbauen, Rollenmodelle einbauen, ganz transparente Versionierungen einbauen und damit natürlich beide Seiten abdecken, nämlich einerseits dieses Web 2.0-mäßig zusammenarbeiten, zusammen eben an einem Prozess arbeiten und auf der anderen Seite das, was die Wissenschaft braucht, überprüfbares, gesichertes, bis zu einem bestimmten Grad kanonisiertes Wissen in einer stabilen und nachvollziehbaren Form anzubieten, eben auch präsentieren kann. Ein Beispiel, das ich erwähnen kann aus dem Bereich der Geschichte, wäre Docupedia Zeitgeschichte in Potsdam, wo alle namhaften zeithistorischen Institute in Deutschland jetzt im Moment mal dabei sind, wo mit solchen Rollenmodellen gearbeitet wird. Es gibt das große historische Lexikon der Schweiz, das ist auch online, da wird sich zeigen, was da noch für ein Potenzial drin ist, um das auch vielleicht anzudenken. Also da tut sich im Moment einiges, es wird aber nicht diese eine universale phantasmatische Wissensmaschine geben.
Und vielleicht wird durch die Hintertüre auch wieder der Autor eingeführt, der ja in Wikipedia 30 Jahre nach Michel Foucault nochmal erledigt worden ist. Ist das denkbar, Peter Haber?
Also wenn man will, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mitmachen, dann ist das eine Conditio sine qua non. Es muss so sein. Auch gerade mit diesem Konkurrenzkampf heute, publish or perish, wenn man nicht publiziert, ist man weg. Heute publiziert man lieber nicht in Wikipedia. Es kann sein, dass man in 10 Jahren sehr wohl in zum Beispiel so einem Fachportal, einem Fachlexikon publiziert, aber natürlich nur mit seinem Namen.